Wir haben Silvester hier als Jugend zusammen verbracht. Manche haben so 5 Stunden geschlafen, manche 3, manche 1, manche keins. Und ich habe gesagt, wenn ich sehe, wie einer einschläft da drüben, dann werde ich sie von vorne ansprechen. Jetzt haben sie sich natürlich ganz toll alle in die Ecke gesetzt, dass ich sie hinter dem Tannenbaum nicht sehen kann. Das war natürlich schlau, aber ich gehe einfach mal in die Mitte, dann sehe ich euch trotzdem. Das neue Jahr. Jetzt bin ich an, ne? Okay, jetzt merke ich es. Das neue Jahr. Ganz viele hört man immer wieder, ja, jetzt 2023, lass uns freuen, wir freuen uns, das ist toll. Ein neues Jahr fängt an. Es ist so oft eine Zeit, wo man zuversichtlich ist, wo man begeistert ist, ja, jetzt gehen wir dem Ganzen an, ein neues Jahr liegt vor uns, neue Gelegenheiten, neue Einstellungen, ein neues Jahr liegt vor uns, vielleicht auch ein neues Ich. Ja, man nimmt sich was vor, ab jetzt mache ich das oder ich lasse das. Wir sind sehr, sehr häufig sehr, sehr positiv gestimmt, wenn es um Neujahr geht. Und ich habe mich öfter schon mal gefragt, naja, warum eigentlich? Also ich bin jetzt nicht so der größte Silvester-Fan. Ich meine, ich hatte echt Spaß gestern Abend, war echt cool. Aber so grundsätzlich kann ich mit dieser Stimmung nicht so viel anfangen oft, dass im neuen Jahr entweder wird man halt mal ein bisschen melancholisch und denkt dran, ja, das Alte ist jetzt vorbei und das passiert mir auch öfters. Oder man ist so ganz begeistert fürs neue Jahr. Und ich finde es schön. Es ist toll, dass wir begeistert sind. Dürfen wir gerne. Aber ich frage mich halt ganz ehrlich, was diese Nacht jetzt verändert hat. Also, ich meine, wir haben jetzt vielleicht wenig geschlafen. Das Datum ist jetzt anders. Jetzt müssen wir alle die nächsten Wochen aufpassen, wenn wir ein Datum schreiben, dass wir da eine 3 hinsetzen und nicht eine 2. Okay. Aber im Endeffekt hat sich jetzt mein Umfeld, meine Situation, mein Job, mein Zuhause, meine Beziehungen und vielleicht auch meine Beziehungsprobleme haben sich jetzt nicht verändert in dieser einen Nacht. Wir sind ganz häufig immer noch die gleichen. Na? Also frage ich mich, ja, warum sind wir denn so zuversichtlich? Kann ich ehrlich nicht sagen, vielleicht weil wir Neubeginn so schön finden. Aber ich fand die Jahreslosung dieses Jahr, über die ich predigen soll heute, ja, die ist voller Zuversicht. Nämlich die Geschichte, in der dieser Satz gesagt wird, du bist ein Gott, der mich sieht, ja, das ist in einem Rahmen, der halt wirklich Zuversicht schenkt, Hoffnung schenkt. Und ich will euch heute die Geschichte erzählen und ich habe gedacht, ich erzähle sie ein bisschen, so wie ich vielleicht mal in der Kinderstunde es erzählen würde. Hab's euch Anschauungsmaterial mitgebracht. Und da werden wir vielleicht ein bisschen mit Minions arbeiten heute. Es war nämlich, also die Geschichte findet sich in 1. Mose 16. Da gab's den Abram und die Sarai. Okay? Abram, Sarai. Wir kennen sie ein bisschen besser unter Abraham und Sarah. Aber zu diesem Zeitpunkt, wo diese Geschichte spielt, waren sie noch nicht Abraham und Sarah. Sie waren Abram und Sarai. Und sie waren ein schon recht betagtes, älteres Ehepärchen. Und die hatten, eigentlich ging es denen richtig gut. Die haben ganz viele gute Dinge erlebt. Die waren relativ reich, die waren versorgt, die hatten gutes Personal. Sie durften ein paar Abenteuer erleben. Und ja, haben auch ganz häufig erlebt, wie Gott auf sie aufgepasst hat. Also man würde sagen, die haben keinen Grund, sich zu beschweren. Sie hatten eine Sache, über die waren sie traurig. Das fehlte ihnen. Und zwar diese eine Sache war, sie hatten halt kein Kind. Sie hatten keine Kinder und das war für sie traurig, weil sie so, so gern Kinder gehabt hätten. Ja, das haben sie natürlich auch Gott gesagt und Gott hatte es ihnen sogar versprochen. Er hat gesagt, ihr werdet einen Sohn kriegen. Und das ist doch schön. Er hat so gesagt, ihr werdet viele Nachkommen haben. Naja, für eine Zeit lang waren sie dann auch sehr positiv gestimmt und zuversichtlich. Yay, wir werden ein Kind haben. Aber das Kind kam nicht. da ging so ein Jährchen vorbei und noch ein Jährchen und noch ein Jährchen und es kam kein Kind. Und ich meine, vielleicht kennen wir das so manchmal, wir wünschen uns was sehr, sehr viel, sehr, sehr stark und wenn wir dann ganz lange auf eine Antwort, auf ein Handeln Gottes warten müssen, naja, dann fragen wir uns dann schon irgendwann mal, vielleicht sind wir da ein bisschen genervt und gereizt oder halt, ja, ungeduldig, frustriert. Warum passiert's jetzt nicht? Das war bei den zwei auch so. Und so kam dann die Sarai zum Abraham, hat gemeint, ich habe eine Idee. Es lässt sich gerade so lange auf sich warten, das Ganze, ich habe eine Idee. Wäre es nicht vielleicht, also es wird wohl nichts mit mir und Kindern, aber du, ich habe da eine Magd, die Hagar. Vielleicht kannst du ja mit ihr so als Leihmutter uns ein Kind hier erzeugen. Okay. Naja, war Sarais Vorschlag und Abraham war recht, ja, können wir machen. So ein bisschen, wird nicht viel gesagt. Was hält jetzt Hagar davon? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Die Bibel sagt nichts dazu, was Hagar da gedacht hat. Sie sagt aber, dass sie echt schnell schwanger war. Also, ja, dann war sie schwanger. Und ja, hallo, da ging aber schnell. Bei der Sarai, da hat es so ewig gedauert, aber bei mir, da hat es ganz schnell geklappt. Hat sich die Hagar gedacht. Hagar hat sich gedacht, ja, also irgendwie, ja, ich bin jetzt hier wohl besser dran. Ich habe das wohl besser drauf hier. Und jetzt bin ich schwanger, das hat Gott mich wohl mehr lieb oder so. Und das hat besser geklappt. Und eigentlich, ja, eigentlich bin ich jetzt doch hier die um sich umsorgt werden sollte, ne? Also Sarah, du kannst ja jetzt sich um mich kümmern. Ich muss ja doch nicht für dich jetzt noch arbeiten. Ich meine, dann bin ich ja hier die Schwangere und habe das Baby und so, ne? Also hier, Sarah, kannst du jetzt für mich arbeiten? Also die Hagar wurde halt etwas überheblich, ne? Sie hat gedacht, es wäre jetzt besser, sie wäre besser dran und ich meine, wie reagiert man auf sowas? Was würdet ihr tun? Naja, die Sarah sagt, hallo, was denn jetzt passiert? Das geht nicht. Geht hin zum Abraham und beschwert sich erstmal. Und sagt, hey, was soll das hier? Meine Magd ist jetzt super überheblich, das geht nicht. Tu etwas. Abraham, naja, er sagt, ist dein Problem, ist deine Magd. Kümmer du dich drum. Hilfreich, nicht hilfreich. Genau, also Sarah dachte sich, okay, weiß auch nicht was, also fängt sie an, das ein bisschen auszuleben, dass sie die Chefin ist. Und dann sagt sie hier, befiehlt sie ihre Magd, sie schimpft immer, kommandiert, ja, die Bibel sagt, sie demütigt sie. Und das ist für Hagar irgendwann nicht mehr auszuhalten. Sie sagt, ja, es wird immer schlimmer, was soll ich machen? Das ist keine gute Situation. Und ich meine, meine Herrin demütigt mich und mein Herr ignoriert mich, ignoriert die Situation. Also denkt sich Hagar irgendwann, ich habe keine Wahl mehr, ich kann halt das nicht aus. Ich kann da nicht mehr weiter in dieser Situation, ich hau jetzt ab. Ich weiß zwar gar nicht, was ich machen soll und wohin ich soll. Ich bin hier allein als Frau unterwegs, schwanger. Aber diese Situation geht nicht mehr. Also ehrlich gesagt finde ich diese Geschichte, das ist ein großes Chaos. Das ist ein pures Familiendrama hier. Und jetzt können wir hingehen und sagen, ja okay, wer hat jetzt das Problem angefangen? Wer war das vielleicht hier ein bisschen zu ungeduldig am Anfang? Ja, war da hier irgendwie, man hat seine Verantwortung nicht übernommen, da war Stolz dabei, da war Wut, Überheblichkeit, also alles Mögliche. Da sind viele Probleme zusammengekommen und ich denke mal, keine einzige Person in dieser Geschichte hat sich 100% richtig verhalten. Wirklich nicht, hat sich keiner. Aber das bringt der Hagar erstmal nichts. Ne? Die hat die Situation jetzt, sie ist schwanger vom Abraham, was eigentlich nicht so geplant war und es gibt Eifersucht, es gibt Streit und Spannungen. Ja, diese Lebensumstände und die Situation, die hervorgerufen wurde durch, ja, teilweise, also durch die Schuld von anderen, teilweise hat sie auch Schuld gehabt. Ja, und das sind diese Momente, wo alles so verworren ist, wo man nicht so genau weiß, wie alles weitergehen soll. Es sind die Momente, wo wir uns vielleicht fragen, ja, oder sagen, es ist zu viel. Ich kann nicht mehr. Und vielleicht das Gefühl, dass man mal weglaufen will, dass man nicht mehr bleiben möchte, weil es einfach unkompliziert und nicht mehr veränderbar erscheint. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Es sind die Momente, wo wir uns fragen, sieht das überhaupt jemand? Checkt eigentlich jemand, wie ich hier zu kämpfen habe? Wie erschöpft ich bin? Oder dass ich nicht weiter weiß? Ich meine, natürlich, ich habe auch Fehler gemacht. Ich war jetzt nicht ganz unschuldig an unserer Gesamtsituation. Aber ich kann nicht mehr und ich weiß nicht weiter. Kümmert das jemand? Hagar hat sich diese Sachen gefragt und sie ist weggelaufen. Hagar? Genau, Hagar. Und sie kam in der Wüste an einen Brunnen. Und wenigstens schön, Brunnen, bisschen was trinken. Ja, ich meine, vielleicht waren die Füße etwas geschwollen. Ich war noch nie schwanger, ich weiß es nicht. Aber was man so hört, ist das nicht immer ganz einfach. Und wenn man dann in der Wüste allein unterwegs ist, sicherlich umso schwerer. Und da setzt sie sich hin und schloss kurz die Augen. Aber warte mal. Was ist das? Sie schaut aber um sich und merkt, da ist ja jemand. Jemand hat sie am Brunnen gefunden. Und ich habe es vorhin gesagt, dieses Gefühl zu kennen, dass wir mal verloren sind, dass wir nicht gesehen werden, vielleicht in der Wüste sind. Ja, das kennen wir. Aber dieses Gefühl ist nicht die Wahrheit. Denn genau in dieser Situation findet uns Gott. Es steht tatsächlich drin, dort am Brunnen fand der Engel Gottes sie. Er fand sie. Und begegnet ihr. Und es spricht sie an, also spricht durch einen Engel, Hagar an. Ich habe jetzt keinen Engel als Symbol. Ich habe beschlossen, noch im Minion wird es zu viel für meine Hände. Aber der Engel Gottes spricht sie an. Und da Boten Gottes das sagen, was Gott sagt, können wir mal davon ausgehen, also können wir auch sagen, ja, Gott begegnet ihr. Das ist nämlich kein Unterschied zwischen dem Boten und dem, der ihn gesendet. In dem Sinne. Und das ist jetzt ganz spannend, was Gott eigentlich zu ihr sagt. Er spricht sie als allererstes an und sagt, Hagar, du Magd der Sarai. Er spricht sie mit Namen an, weil er sie kennt. Und das ist die erste Zusage, wenn jemand dich mit Namen anspricht, das ist erstmal schon okay. Der hat aufgepasst, der hat sich meinen Namen gemerkt, der weiß, wer ich bin. Es ist nicht nur irgendwie, hey du da, sondern Gott spricht uns mit Namen an. Und er weiß, wer wir sind und wir sind nicht irgendwie wichtige Nebencharaktere der Geschichte. Wir sind nicht vergessen. Und das Zweite, er sagt, hey, du Magd Sarai. Er sagt, in welcher Situation du lebst. Er spricht die Situation an, in der sie ist. Er weiß, was das bedeutet, was das beinhaltet. Er weiß genau, welche Kämpfe da gerade existieren. Ja, und er spricht es erstmal an. Und dann stellt er eine ganz interessante Frage. Weil er sagt, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Ja, spannend. Ich meine, Gott weiß die Antwort. Er kennt ja die Situation. Er muss eigentlich nicht fragen. Er weiß genau, wo sie herkommt und warum sie da ist und wo sie hin will. Aber er fragt sie. Und ich denke, er fragt sie, weil er wissen will, ob es eigentlich ihr bewusst ist. Und es ist ganz häufig auch in der Bibel, dass er auch uns Fragen stellt, wo er die Antwort ja schon weiß. Ne? Aber er fragt uns, damit wir mal drüber nachdenken, was die Antwort ist. Wissen wir, wovor wir eigentlich weglaufen? Was genau wir suchen? Und wo wir es suchen? Wissen wir, wo wir Hoffnung und Zuversicht suchen? Weil das ist ja das, was Hagar gesucht hat. Irgendwie Neuanfang, neue Zuversicht. Wissen wir das? Und naja, gut, was sagt Hagar? Ja, sie sagt ganz simpel, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Das ist mein Problem. Ich bin abgehauen. Und das ist eigentlich genau das Richtige, was sie machen kann. Sie sagt, hey, ich bin abgehauen. Ich finde, dieser eine Satz sagt so viel, hey, weil ich habe eine hoffnungslose Situation, ich habe Schwierigkeiten, ich bin abgehauen, ich brauche Hilfe. Das ist so das, was sie zusammenfasst. Und die zweite Frage beantwortet sie gar nicht. Weil Edel sagt, ich glaube, die hat einfach keine Ahnung gehabt. Sie wusste selber nicht, wo sie hin will oder wo sie hingehen sollte. Und jetzt kommt der super spannende Punkt in dieser Geschichte. Denn was würden wir erwarten, dass Gott jetzt macht? Ich meine, er ist der Gott, der uns beim Namen nennt, der unser Problem, unsere Lebensumstände kennt, der das Chaos sieht, dem wir unser Problem dargelegt haben. Jetzt ist seine Aufgabe, ja, mach mal was. Verändern. Er soll jetzt verändern. Das wäre unsere klare Erwartung, dass Gott jetzt die Situation verändert. Da wir ihm ja so wichtig sind und er um das Problem weiß, kann er sich ja dafür sorgen, dass wir jetzt nicht mehr mit diesem Problem zu tun haben. Und ich glaube, in dieser Erwartung gehen wir häufig mit unserem Schmerz und unseren Sorgen zu Gott. Genau mit dieser Haltung. Wir legen es ihm da und sagen, verändere jetzt die Umstände. Verändere die anderen Menschen. Mach es besser. Ich lebe doch jetzt mit dir. Ich glaube an dich und du liebst mich. Also nimm jetzt meine Probleme weg. Mach mein Leben gut. Versetz mich in eine bessere Lage. Wir würden das vielleicht jetzt nicht so direkt aussprechen, aber ich glaube, irgendwie mit dieser Haltung kommen wir dann schon zu Gott. Wir sagen, hey, bitte. Und jetzt finde ich Gottes Antwort super spannend. Da sagt nämlich der Hager als allererstes, geh zurück. Mit? Geh zurück, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Alles klar. Das war nicht das, was ich wollte. Warte mal. Ich habe dir mein Leid geklagt, Gott. Mir geht's nicht gut. Und jetzt willst du, dass ich wieder zurück in die Situation gehe, die nicht gut ist. Meinst du das jetzt ernst? Ich glaube, das wäre so meine Reaktion erstmal gewesen. Wirklich? Aber das ist das, was er sagt. Er sagt, geh zurück und verhalte dich besser. Hagar war überheblich gewesen und hatte ihre Herrin nicht mehr gedient. Das war ihr Fehler in der Geschichte. Und das sollte sie besser machen. Das ist nicht die Antwort, die wir hören wollen. Jedoch eine Antwort, die wir häufig mal bekommen. Weil Gott uns da hier auch mit sagt, hey, hau nicht ab vor dem Problem. Er macht nicht alles magisch besser. Er wird nicht jedes Problem rausnehmen aus dieser Welt. Wird er nicht. Er fordert uns auf, uns der Situation zu stellen und entsprechend dem Charakter Gottes zu handeln, weil am Ende können wir nur unser Handeln ändern und nicht das Handeln der anderen. Und ich meine, es ist wichtig zu erwähnen, dass an dieser Stelle, dass Gott uns nicht zu einem aufopfernden Leiden und alles Ertragen nur auffordert. Nein, es gibt andere Bibelstellen, wo wir unter anderem gestern auch mal drüber geredet haben mit ein paar Leuten, was das heißt, wo wir unsere Probleme ansprechen sollen und Schwierigkeiten angehen. Aber die Geschichte von Hagar lehrt uns, dass wir nicht weglaufen sollen und dass Gott nicht einfach die Umstände jetzt alles ändert. Und zwar aus einem ganz simplen Grund. Wichtiger als unsere Umstände gut zu machen, ist Gott wichtig, dass unser Charakter gut wird. Und das lernen wir dadurch, dass wir unseren Problemen stellen auf einer gottentsprechenden Weise. Es ist nicht die Antwort, die sie hören wollte, aber es ist die Antwort, die anscheinend genau passend ist. Weil es geschieht was mit Hagar in diesem Moment. Das erfahren wir einfach dadurch, wie sie dann später darauf reagiert und dass sie es macht. Aber es ist auch nicht die vollständige Antwort. Denn Gott sagt noch was anderes zu Hagar. Er sagt, geh zurück, aber er spricht ihr noch einige Zusagen aus. Er erklärt ihr, dass auch sie viele Kinder haben oder Nachkommen haben wird. Dass Gott mit ihr auch noch einen großen Plan vorhat, ein großes Volk zu machen. Er offenbart ihr, dass sie einen Sohn haben wird und wie der sein würde. Und vor allem gibt er diesem Sohn einen Namen, und zwar den Namen Ismael. Und Ismael bedeutet, Gott hört. Gott hört. Also dieser Name erinnert jeden Tag, wenn Hagar dann ihr Kind bei sich hat und ihn beim Namen nennt, erinnert ihn daran, dass Gott sie hört, dass sie nicht vergessen ist in dieser Situation, dass da Zusagen da sind, dass er sie sieht, auch wenn die Umstände erstmal bleiben. Und das ist der Knackpunkt. Wir wollen zwar häufig, dass Gott unser Leid einfach eine Sofortlösung gibt, dass wir uns besser fühlen. Und wenn das nicht passiert, dann sind wir halt manchmal frustriert mit Gott oder enttäuscht oder glauben nicht, dass Gott es gut mit uns meint. Aber Gott sagt uns in diese Situation hinein, hey, ich kenne dich, ich höre dich, ich weiß um dein Leid und deine Probleme, es ist mir nicht egal. Auch wenn ich sie dir jetzt nicht weggenommen habe, ist es mir nicht egal. Und ich fordere dich heraus, dich ihnen zu stellen, an ihnen zu arbeiten, deinen Teil besser zu machen, egal was die anderen tun, aber denk nicht, dass du allein bist. Ich bin ja da. Ich bin da und ich höre dich und ich segne dich und ich habe da einen größeren Plan mit. Du wirst sehen, wie ich mich drum kümmere und dich versorge und ich habe eine Zukunft, eine Hoffnung zugesagt. Und das ist Zuversicht. Die Sache ist, Gott verändert, die Begegnung mit Gott verändert nicht die Umstände, es verändert Hagar. Es verändert ihr Herz. Und ich glaube, das ist das, was es darum, worum es auch geht, wenn wir ins Gebet gehen zu Gott. Wenn wir unser Leid ihm klagen, dann möchte er unser Herz verändern. Er verändert unsere Perspektive, er zeigt uns vielleicht noch einen weiteren Blick. Auch wenn wir nicht verstehen, warum die schwierige Situation gerade da ist. Und er sagt uns zu, ich bin da. Und das ist auch das, was Jesus uns zusagt in Johannes 16, Vers 33. Er sagt, hier auf Erden werdet ihr viel Schweres erleben. Okay, das wollen wir nicht hören, aber es ist eine Tatsache. Hier auf Erden werden wir viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Habt Mut, denn ich bin da bereits der Sieger. Ich habe das bereits in der Hand. Unsere Hoffnung, unsere Zuversicht kommt nicht von veränderten Umständen oder aus unserer eigenen Kraft, die ist darin verankert, dass wir Gott begegnen. Und das ist der Grund, warum Hagar das dann sagen kann. Die Jahreslosung dieses Jahr in Kapitel 1. Mose 16, Vers 13. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hat, El-Roi. Denn sie sagt, ich habe den gesehen, der mich sieht. El-Roi, der Gott des Sehens. Der Gott, der mich sieht, der sich mich kennt, der sich kümmert. Auch wenn sein Kümmern sich vielleicht ein bisschen anders aussieht, als ich mir das vorgestellt habe. Und ich denke, jetzt am Jahresanfang, wo wir vielleicht auch zuversichtlich sind aus verschiedensten Gründen, können wir gerade deswegen zuversichtlich sein, weil wir einen Gott haben, der uns sieht. Und das gilt an jedem einzelnen Tag. Und darauf dürfen wir unsere Hoffnung bauen. Amen.